Vielen Dank, Aydina, für diese Lesung, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es sind die drei oder eigentlich fünf, die den Jugendunterricht besucht haben. Alicia ist auch noch, wäre auch noch dabei gewesen, also sechs. Aber zu fünft haben sie diesen Gottesdienst gestaltet und sie haben gesagt, sie möchten das Thema »Wir dürfen Gott vertrauen«. Und ich fand das ein wunderbares Thema. Wir haben dann Plakate gestaltet, die seht ihr auf der Seite vorne. Auf dieser Seite hat es noch Plakate, die zu diesem Thema passen. Also wenn ihr noch Zeit habt nach dem Gottesdienst, dann steht doch auf und schaut euch mal diese Plakate an. Liebe Amelie, lieber Asad, liebe Gabriele, ihr seid bald 16 und bald religiös mündig. Das heißt, ihr dürft jetzt selber entscheiden, welchen Glauben ihr haben möchtet. Wir haben 3 Jahre lang versucht, euch den Glauben an Jesus Christus lieb zu machen. Wir haben über Jesus gesprochen, wir haben über die Bibel gesprochen, wir haben die Kirchengeschichte betrachtet, wir haben die Geschichte über die FVG angeschaut, Michi hat mal über das Alte Testament einen Überblick gegeben, Joshua hat unterrichtet, Jonin, der heute nicht da ist, der auswärts seinen Dienst hat, hat auch Themen mit euch angeschaut, wir haben Glaubensthemen betrachtet, das Abendmahl, das Gebet, Ehe, Freundschaft, Sexualität, andere Religionen haben wir angeschaut, Islam, Judentum und Buddhismus. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber ich habe mich jedes Mal gefreut, euch zu sehen. Manchmal war es auch einfach online. Das war nicht ganz immer eine einfache Zeit, wenn man von zu Hause aus ist natürlich einfacher. Man kann einfach kurz aus dem Bett rollen und dann sich hinsetzen. Aber nicht ganz so einfach, den Kontakt zu knüpfen untereinander, wenn man online ist. Und doch, wir sind sehr dankbar, dürfen wir hier in vollem Haus diesen Unterrichtsabschluss miteinander feiern. Ein Ziel, das wir hatten und haben, ist, dass ihr Jesus Christus kennenlernen dürft. Das ist eigentlich das größte Ziel. Es geht nicht einfach nur um Wissen. Wissen kann man sich überall holen. Man kann die Bibel einfach lesen, um informiert zu sein. Man kann gute Bücher lesen zum Christentum. Aber eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu haben, das ist das Ziel vom Jugendunterricht. Und das wünschen wir auch euch. Und ich habe dann gesagt, eben das Thema, wir dürfen Gott vertrauen, Gott begleitet uns auf unserem Lebensweg. Was für ein Vers könnte man dazu lesen? Und natürlich Psalm 23, ein wunderbares Kapitel, passt sehr gut. Aber wir haben uns dann für Sprüche 3, die Verse 5 bis 6, haben wir uns entschieden. Sprüche 3, die Verse 5 bis 6, und das möchte ich lesen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich habe da 3 Punkte, und der erste Punkt ist, Gott vertrauen. Vers 5 beginnt mit, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Also das Ziel ist es, Gott zu kennen, sich auf ihn zu verlassen. Amelie, Asad und Gabriele, eure Wege, die trennen sich jetzt, die gehen in unterschiedliche Richtungen, ans Gymnasium, PAM als Schwerpunktfach, viel Spaß damit. Nicht ganz so einfach, das weiß ich noch aus meiner Zeit. Dann in die Arbeitswelt, Lastwagenchauffeur. Nicht eine einfache Zeit, aber eine spannende Zeit. Und danach wissen wir auch nicht genau, wie es weitergeht. Etwas mit Mathe studieren. Ein Kollege von mir hat gerade das Mathe-Studium abgeschlossen und doktoriert jetzt. Immer spannend, mit ihm auszutauschen. Oder dann vielleicht Richtung Lehrperson. Ein Lastwagenunternehmen aufbauen, je nachdem. Schöne Lastwagen, vielleicht kennt ihr die. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Aber wichtig ist, egal wohin der Weg führt, egal wohin euer Weg führt, vertraut Gott. Es heißt hier, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Also das Herz soll mit dabei sein. Es soll nicht nur eine Kopfsache sein. Es ist eine Herzensangelegenheit. Das sollen wir alle tun, alle, die wir hier sind. Vielleicht zum ersten Mal hier, ganz herzlich willkommen in unseren Räumlichkeiten. wir verlassen uns auf den Herrn. Und wir tun das immer wieder, uns auf etwas verlassen. Das fällt uns eigentlich gar nicht so schwer. Wir vertrauen entweder auf unseren IQ, auf unser Bankkonto, auf das, was andere Leute über uns denken. Wir vertrauen auf uns, wenn es gut läuft, aber es kommen dann auch Zeiten, da sind wir herausgefordert. Wir haben das versucht, hier auf der rechten Seite etwas aufzuzeigen. Sprüche 3, 5 bis 6 ist so am Anfang von diesem Weg, der letztendlich in die ewige Herrlichkeit führen soll. Und ihr seht da vielleicht von hinten ein bisschen weniger gut, aber ihr könnt danach in die Nähe gehen. Smileys, ihr seht Geld, ihr seht Herzen, ihr seht Blumen, aber ihr seht auch manchmal dunkle Wolken, Steine auf dem Weg. Und egal in welcher Situation wir uns befinden, egal in welcher Situation ihr euch befindet, vertraut auf den Herrn von ganzem Herzen. Unser IQ ist irgendwo eingeschränkt. Unser Vermögen ist eingeschränkt. Unser Körper, ihr werdet zwar immer noch fitter bis 25, ich bin schon über 25, man merkt, obwohl ich immer noch einigermaßen fit bin, plötzlich schmerzt da was, plötzlich kann ich nicht einfach Chips essen, so viel ich möchte. Also man wird da herausgefordert und irgendeinmal kommt man in den letzten Lebensabschnitt, wie man das so sagt, immer wenn Leute verabschiedet werden am Gymnasium, sagen sie alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt und ich denke mir, ja, es ist der letzte. Man ist zwar 65, ja, und vielleicht lebt man noch bis 95, aber was kommt dann danach? Überlegt euch das sehr gut, wenn ihr Entscheidungen trefft. Auf was stützt ihr euch? Hier heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Die Sprüche, das Buch der Sprüche ist nicht ein Buch, das Gebote uns mitteilt. Das sagt, das musst du tun, das sollst du nicht tun, sondern es ist eine Lebensanweisung. Es möchte uns aufzeigen, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass wir uns Vertrauen auf ihn setzen dürfen und dass er immer da ist für uns. In Sprüche 4, Vers 1 heißt es, hört, meine Söhne und Töchter, die Ermahnungen eures Vaters, merkt auf, dass ihr lernt und klug werdet. Denn ich gebe euch eine gute Lehre, verlasst meine Weisung nicht. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss sie nicht und weich nicht von der Rede meines Mundes. Ihr werdet sehr viel erwerben, vom Beruf abhängig, aber ihr werdet einen guten Erwerb bekommen. In der Schweiz ist man sowieso finanziell gut dargestellt. Aber was heißt es hier? Es geht nicht primär um Geld, es geht nicht primär um Anerkennung von anderen Menschen, sondern es geht darum, weise zu sein. Und was bedeutet Weisheit in der Essenz? Es bedeutet, man verlässt sich nicht letztendlich auf sich selber, sondern man verlässt sich auf Gott, der dich geschaffen hat. Wir würden nicht existieren, wenn Gott uns nicht geschaffen hat. Vertrauen im Hebräischen meint totale Hingabe, es meint Anlehnen. Totale Hingabe, um das mal so bildlich uns vorstellen zu können, das ist, wenn ich vom 10 Meter im Könitzer Bad stehe und dann so einen Bellyflap, einfach so richtig bam, auf den Bauch ins Wasser mache. Und das tut natürlich weh. Aber wenn ich mich auf Gott werfe, dann fängt er mich auf. Er ist vertrauenswürdig, ich lasse alles los. Die Gravitation zieht mich runter. Ich weiß, unten ist dann das Wasser. Wenn ich mich loslasse, wenn ich auf Gott vertraue, dann fängt er mich auf. Es ist totale Hingabe. Ich habe da nicht nur noch eine Schnur, ein Seil, an dem ich mich festhalte, falls ich mir überlege nach 8 Metern, nein, ich möchte doch nicht ins Wasser, dann halte ich mich fest. Das tut dann sicher noch mehr weh. Sondern ich springe in die Arme Gottes. Es kann auch Anlehnen bedeuten. Wenn ich mich anlehne, zum Beispiel an eine Mauer, dann vertraue ich dieser Mauer, dass sie nicht einstürzt. Ich kann mich da anlehnen, ich kann mich hinsetzen, ich kann den Rücken an die Mauer lehnen, ich kann mich ausruhen, ich vertraue, die Mauer stürzt nicht ein. Also ich gebe mein Alles hin für Gott. Das meint es, Gott zu vertrauen. Ich darf in die Ruhe hineinkommen. Ich darf mich ausruhen bei Gott. Ich muss nicht gestresst sein, ich muss nicht irgendetwas bewirken können, sondern ich kann mich einfach in Gottes Arme fallen lassen. Das bedeutet letztendlich, Weisheit zu haben. Wer ist dieser Herr? Es heißt hier in Vers 5, vertraut auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und das Buch der Sprüche, wenn wir das mal anschauen, wie die Juden das Alte Testament aufgebaut haben, der sogenannte Tanach, so nennen es die Juden, dann sehen wir, zuerst kommt die Tora, wo berichtet wird, wer Gott ist. Und dann kommen die Propheten, die auch über Gott berichten und das Volk darauf aufmerksam machen, hey, vertraut auf Gott. Und im letzten Teil, das ist dann die Weisheitsliteratur, und da kommen die Sprüche vor. Die zeigen uns dann auf, wie dieses Wissen über Gott aus der Tora und wie diese Ermahnungen und Ermutigungen von den Propheten, wie wir die heute praktisch umsetzen können. Auch wenn das Alte Testament ein altes Buch ist, es ist brandaktuell. Gott ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir lesen von Gott, dass er die Welt geschaffen hat. Wir lesen über ihn, dass er sich ein Bundesvolk erwählt hat. Dass er die Heilsgeschichte vorantreibt. Dass nach dem Sündenfall, wo die Menschen aus dem Paradies rausgeworfen wurden, dass Gott ein Kapitel, oder im gleichen Kapitel, wo sie sich eigentlich versündigen und die Trennung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf stattfinden, sagt er: Ich habe aber ein Ziel, ich habe eine Lösung. Das Evangelium wird das erste Mal berichtet von der Erlösung von uns Menschen. Gott ist vertrauenswürdig. Und dieser Begriff Vertrauen, Anlehnen, kommt beispielsweise im zweiten Buch Könige, der Könige vor. 2. Könige 18, Vers 21. Dort heißt es: Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab, auf Ägypten, der jeden, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird? So ist der Pharao, der König von Ägypten, für alle, die sich auf ihn verlassen, auf ihn anlehnen. Oder wollt ihr zu mir sagen, wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott? Auch wieder Anlehnen, Hingabe. Um was geht es hier? Der König Hiskia, der König von Israel, wird angesprochen und der Sanherib, der König von den Assyrern, greift jetzt Jerusalem an. Und dann sagt er zum Volk und zum König: Auf wen wollt ihr eigentlich euch verlassen? Auf den Pharao, auf den Ägypter? Das kommt nicht gut. Vertraut mir, sagt er immer wieder. Ich sorge dann für euch. Er hat ihnen zwar unglaublich viel aufgebürdet, aber er sagt immer: vertraut mir, ihr könnt nicht dem Pharao, geschweige denn Gott vertrauen. Er sagt hier, oder möchtet ihr wirklich euch auf den Herrn verlassen? Und er lacht das Volk aus, er bemitleidet es, er verspottet es. Und Hiskia, was tut er? Er hört nicht auf Sanherib. Obwohl die Armee vor den Mauern von Jerusalem steht, Tausende von Assyrern, von Soldaten, die da angreifen, sagt er: Nein, ich vertraue auf Gott. Und Sanherib sagt: Ich habe da 185.000 Mann, du kannst nicht mal 2.000 jüdische Soldaten aufstellen. Wie möchtest du dich überhaupt verteidigen? Das funktioniert nicht, verlass dich nicht auf Gott. Und Hiskia sagt: Doch, ich vertraue auf den Herrn. Und ihr werdet manchmal auch in solche Situationen gelangen. Nicht in einen Krieg, hoffen wir, aber dass ihr einfach in Situationen kommt, wo es irgendwo nicht Sinn macht, sich auf Gott zu verlassen. Wo plötzlich diese Armee vor euch steht und ihr sagt: Wie kann ich das überhaupt schaffen? Wie kann ich ganz praktisch diese nächste Prüfung, Mathematik oder wo auch immer, bestehen, ohne zu spicken? Es geht nicht. Ich lerne zwar, aber es geht irgendwie nicht hinein. Bei mir war das Französisch noch mehr als Mathematik. Und schon Mathe war eine Herausforderung. Wie kann ich jetzt auf Gott vertrauen? Macht das wirklich Sinn? Ich habe vielleicht andere Lösungen. Dabei geht man zu reflektieren. Was könnte ich sonst noch machen? Und hier in dieser Geschichte lernen wir, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen, weil Gott immer da ist und einen behütet, beschützt, bewahrt und hilft. Was passiert dann im nächsten Kapitel, 2. Könige 19, 32? Dort sagt dann Gott Folgendes. Er sagt: Darum spricht der Herr über den König von Assyrien. Es soll nicht in diese Stadt kommen, er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie vorrücken und soll keinen Wall gegen sie aufschütten. sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen, der Herr sagt. Und wenn der Herr etwas sagt, wenn der Herr etwas ausspricht, dann passiert das auch. Er sagt, er wird nicht eindringen, da wird kein Schild, kein Pfeil, kein Schwert, nichts in diese Stadt eindringen. Und dann sagt Gott weiter, und ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um meinetwillen und meines Knechtes David willen. Und was macht Gott? Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und Gott hat unglaubliche Möglichkeiten. Wir dürfen ihm vertrauen. Gott ist vertrauenswürdig. Wir lesen also hier in Vers 5, Sprüche 3, Vers 5, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Er beschützt dich, er bewahrt dich, er trägt dich durch das Gymnasium, durch die Ausbildung und auch später bis zum Lebenende und sogar bis durch den Tod hindurch. Mit dem Ziel ewige Herrlichkeit. Jetzt gibt es aber Konkurrenz. Es heißt hier in Sprüche 5, 3, Vers 5, und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Was heißt das jetzt? Dürfen wir nicht reflektieren? Dürfen wir nicht den Verstand benutzen? Nein, das bedeutet es garantiert nicht. Wir sollen den Verstand, den uns Gott gegeben hat, jeden Tag einsetzen. Im Buch der Sprüche kommt das immer wieder vor, dieser Aufruf, Weisheit und Verstand zu erhalten. Und das schließt sich nicht aus. Gott quasi blind zu vertrauen, sich total ihm hinzugeben, bedeutet nicht, ich schalte jetzt einfach den Verstand aus. Aber es bedeutet, der Verstand ist nicht quasi die Maxime, es ist nicht das, worauf ich mich letztendlich verlasse, weil ich weiß, mein Verstand ist limitiert. Ich sehe nicht alles. Ich weiß nicht, was in einer Minute oder in einer Stunde, geschweige denn in einem Jahr oder 10 Jahren passiert, und Gott hat den Überblick. Er hat den Überblick über euer Leben. Jede Lebenssituation kennt er. Wir wissen das manchmal selber nicht. Wir können manchmal nicht mal selber die Situation, in der wir uns befinden, genau einordnen. Und jetzt versuchen wir mit dem Verstand da irgendwie Sinn reinzubringen. Und plötzlich sagen wir, okay, Gott, ich bete zu dir, aber dieses Gebet wird wie nicht erhört. Kommt vielleicht diese dunkle Wolke auf im Leben und ich verstehe es nicht. Ich bete und es passiert nichts. Und plötzlich denken wir, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Ich weiß besser Bescheid, wie ich mein Leben gestalten soll. Und plötzlich wandern wir weg von Gott. Und deswegen heißt es hier, verlass dich letztendlich nicht auf den Verstand. Wenn du in einer Situation drin bist, wo du nicht genau weißt, warum bin ich da drin, wieso ist das so herausfordernd, dann denke an diese Aussagen, die wir auch angeschaut haben in den letzten 3 Jahren, diese Verheißungen in der Bibel, dass Gott da ist, dass Gott dich lieb hat, dass Gott sich für dich sorgt. Wir verlassen uns sehr stark auf den Verstand. Und es ist spannend zu sehen, dieses Denken entstand primär, so wie wir heute plus minus noch denken, in der Aufklärungszeit. Habt ihr sicher auch im Geschichtsunterricht angeschaut. 18. Jahrhundert. Ich habe da ein volkstümliches Lied aus dem 18. Jahrhundert gefunden und dort heißt es, Gott sei ewig Lob und Ehr. Sehr spannend, Gott sei ewig Lob und Ehr. Es gibt keinen Teufel mehr, also das Böse ist weg. Ja, wo ist er denn geblieben? Die Vernunft hat ihn vertrieben. Also in der Aufklärung hat man gesagt, man wusste noch, Gott existiert irgendwo, aber er ist weit entfernt. Das Böse gibt es auch. In dem Sinn, aber mit unserer Vernunft, mit unserem Verstand können wir eigentlich alles regeln. Man hat die Überzeugung, dass das Göttliche im Verstand drin ist. Und weil das Göttliche in uns Menschen ist, dürfen wir voll auf uns vertrauen und wir brauchen keine Offenbarung, wir brauchen keine Bibel. Das zweite Elementarbuch, wie es Lessing genannt hat, das Neue Testament, das brauchen wir nicht mehr. Und Professor Bernd Möller, er sagt, die Aufklärung war die erste große Erneuerungsbewegung, die nicht mehr Renaissance war, also die nicht mehr zurückschaut, die Renaissancezeit. Vielleicht auch angeschaut, sicher am Gymnasium wird das ein Thema sein. Er sagt, nicht die Wiederentdeckung früherer, sei es christlicher oder sei es antiker Vollkommenheit, sondern das Hinstreben auf eine neue, bessere Zukunft war fortan der Zaubergedanke der Menschen. Die bisher erhoffte himmlische Endvollendung wurde nun auf die Erde herabgezogen und die Vorstellung der Vorsehung Gottes wurde durch diejenigen des planenden Menschen ersetzt. Man fokussierte sich nicht mehr auf Gott, man glaubte nicht, dass da irgendwann mal eine ewige Herrlichkeit ist oder auch ewige Finsternis. Nicht die Vorsehung Gottes, nicht auf ihn verlassen wir uns, sondern wir verlassen uns auf uns selber. Wir haben das Göttliche in uns drin. Der Zaubergedanke der Menschheit. Und dann spricht Max Scheler, sorry für all diese Name-Droppings, aber ihr kennt die wahrscheinlich sicher auch von Zeitungen oder sonst vom Unterricht. Aber Max Scheler sagt dann im Anfang des 20. Jahrhunderts, er spricht von der Entzauberung der Welt. Man hat festgestellt, 19. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, später dann kommt der Zweite Weltkrieg, aha, der Verstand kann nicht alles erklären. Mit unserer Vernunft haben wir Waffen kreiert, denkt Dürrematt, die Physiker, oder? Und haben zerstörerische Macht. Und plötzlich sind wir heute in dieser Postmoderne, wo man sagt, gut, Verstand, naja, vielleicht nicht mehr ganz so das, was es mal war, aber wir haben unsere Gefühle, was ich empfinde, ist richtig. Die Bibel sagt uns hier, wir sollen uns auf Gott verlassen, weil er der Gleiche ist. Seine Aussagen, die er im Neuen Testament, im Alten Testament macht, gelten auch heute noch. Er ist heute noch vertrauenswürdig. Und das ist manchmal nicht so einfach, wenn man in der Schule ist. Da wird man ausgelacht, man hat Kolleginnen und Kollegen, die sagen, wie rückständig kann man überhaupt sein, noch an einen Gott zu glauben. Und dann liest man Bücher, lest Bücher von Philosophen. Lest Bücher von Atheisten, das mache ich regelmäßig. Und stelle fest, mein Glaube macht viel mehr Sinn als das, was sie sagen. Wenn jetzt jemand da ist, Atheist, Agnostiker, der auf mich zukommt, ich rede sehr gerne, bespreche das sehr gerne. Sie analysieren die Welt, gute Analysen, und die Schlussfolgerung ist, carpe diem, genieße einfach das Jetzt. Und bis jetzt habe ich noch keine andere Lösung gelesen. Ich habe nicht alle Bücher gelesen, es gibt sicher noch mehr. Aber ich stelle fest, die Lösungen, die sie da haben, die gehen wie nicht auf. Und auch wenn das Christentum manchmal herausfordernd ist, auch wenn wir Gott manchmal auch nicht verstehen, jedenfalls mir geht es manchmal so, ich weiß, er ist vertrauenswürdig. Ich weiß, ich kann meine Hoffnung auf ihn setzen und er trägt mich durch. Auch wenn mein Verstand das irgendwie manchmal nicht einordnen kann. Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen. Verlasst euch nicht auf den Verstand. Braucht den Verstand, ihr braucht es sowieso am Gymnasium, auch an der Ausbildung, wenn man die BAM macht, sehr anstrengend. BAMS plus noch eine Lehre zu machen. Wir brauchen den Verstand, aber es ist nicht das Höchste. Verlasst euch letztendlich auf Gott, wenn ihr Entscheidungen treffen müsst. Es heißt dann hier weiter in Vers 6 folgendes. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Also zuerst quasi ein Hinweis, verlass dich auf Gott und jetzt hier ein Versprechen. Gedenke an ihn auf allen deinen Wegen und er wird dich recht führen. Er wird dich an das Ziel bringen. Wir haben das dort aufgeschrieben. Ewige Freude ist das Ziel. Nicht einfach fromm zu leben, sondern ewige Freude, ewige Herrlichkeit ist das Ziel, das Gott uns vorbereitet, wofür uns Gott vorbereitet hat. Gedenke in allen deinen Wegen an ihn. Alle deine Wege. Es gab einen Missionar in Südamerika, der war dort, hat eine Schule aufgebaut, ein Spital geholfen aufzubauen. Und da hat er viel mit den Leuten dort vor Ort gesprochen. Und er hat gesagt, es gab eigentlich das Sprichwort, das sie immer wieder gesagt haben. Und zwar haben sie gesagt, bewahre mich nicht vor starken Gewässern, sondern vor den ruhigen. Was meinen Sie damit? Wenn ich da ein starkes Gewässer sehe, Wellen und so weiter, dann weiß ich, dort sollte ich nicht hinein. Das ist gefährlich. Wenn ich dort hineinspringe, die Aare hat auch solche Abschnitte, da kann ich leicht mal ertrinken. Das sehe ich selber auch. Aber es heißt, sie sagen, bewahre mich nicht vor starken Gewässern, sondern vor den ruhigen. Wenn die Oberfläche ruhig ist, wenn man denkt, das ist ja alles in Ordnung, dann springt man rein und merkt, oh, ein paar Zentimeter darunter gibt es diese Wirbel und man wird verschlungen. Wir brauchen Menschen auf unserem Weg, die uns helfen, die uns warnen, wenn wir irgendwie versuchen, von Gott wegzukommen. Gewisse Gefahren sehen wir sehr schnell, ganz einfach. Aber dann sehen wir gewisse Gefahren vielleicht nicht. Und wir denken, na, ich gehe mal in diese Richtung, ich versuche mal das. Und die Bibel sagt, nein, vertraue auf Gott, auf allen deinen Wegen. Welche Wege ihr einschlägt, das ist ganz unterschiedlich. Der Beruf ist sicher ein Weg, vielleicht mal Hochzeit, vielleicht mal heiraten, vielleicht hat man mal Kinder. Das ist alles noch, liegt noch ein bisschen in den Sternen. Wichtig ist aber, dass man an Gott denken soll, wenn man diese Wege beschreitet. Ihn fragen, reflektieren, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Als ich den Uni-Abschluss gefeiert habe, das war im Jahr 2000, das ist schon eine Weile zurück, und das war in einer anderen Gemeinde, und ich habe dann eine Lehre, im gleichen Jahr eine Lehre als Konstrukteur begonnen. Und ich dachte, ich möchte dann Ingenieur werden, ich habe auch die BMS gemacht, und dann gehe ich vielleicht nach Kanada, übernehme die Firma von meinem Onkel. Und es kam alles anders. Und es kam viel besser. Ich habe dann die Passerelle gemacht, Erwachsenenmatur, konnte studieren, darf jetzt unterrichten, darf in der Gemeinde mithelfen. Und obwohl ich das damals nicht so, überhaupt nicht auf dem Radar hatte, habe ich festgestellt, aha, vielleicht ist das meine Begabung, vielleicht möchte das Gott für mein Leben. Und ich habe gebetet und gesagt, Herr, bitte zeig mir, was dein Weg ist, zeig mir, was dein Wille ist. Und er kam immer wieder zur richtigen Zeit, hat er sich offenbart, hat er sich gezeigt und hat mir aufgezeigt, welchen Weg ich gehen darf, welches Weg ich gehen muss. Und es ist praktisch immer letztendlich eine Freude gewesen. Auch wenn ich es manchmal nicht verstanden habe. Ich habe übrigens die BM zuerst nicht bestanden, wegen Französisch. Man sollte Französisch eigentlich abschaffen. Das war so schlecht, das Franz, dass ich eben im Durchschnitt, das hat irgendwie nicht geklappt, auch wenn ich im Englisch dann eine sehr gute Note hatte, durfte es dann wiederholen. Und diejenigen, die leider auch dann die Prüfungen, die unter einem Fünferschnitt war, also musste ich auch nochmal Mathe und Physik, obwohl eigentlich genügend unter einer Fünf war, wiederholen. Und in dieser Zeit habe ich Gott gar nicht verstanden. Gar nicht verstanden, warum das so etwas passiert. Ich kam in eine neue Klasse, durfte neue Menschen kennenlernen. Ich hatte wieder Zeit zum Reflektieren und habe festgestellt, in dieser Zeit, wenn ich das schaffe, wenn ich die Passerelle machen kann, dann gehe ich dann Theologie studieren. Und so kam es dann auch heraus. Das war ein Riesenwunder. Damals fielen 30% durch. Bei der Passerelle, wir hatten keine Vorschlagsnoten, man hat einfach die Abschlussprüfungen in allen Fächern, außer Franz, genau, das wurde nicht geprüft und deswegen habe ich dann auch wahrscheinlich bestanden. Aber es war spannend zu sehen, diesen Umweg, den ich da gehen musste, damit mich Gott irgendwie auf die richtige Spur, auf die richtige Bahn bringen konnte. Verlasst euch auf den Herrn von ganzem Herzen. Gedenkt an ihn in allen euren Wegen, so wird er dich recht führen. Und das ist letztendlich das Versprechen, das Gott uns gibt. Er wird dich recht führen. Wir haben gehört im Psalm 23, es gibt beim rechten Führen die grünen Auen. Es gibt dieses frische Gras, es gibt das frische Wasser. Es gibt diese wunderbaren Zeiten, wo wir einfach aufblühen können. Und dann gibt es aber auch das dunkle Todestal. Die Herausforderungen, die Schwierigkeiten. Und Gott führt manchmal auf Wege, die wir nicht ganz einordnen können. Und doch, sein Stecken und Stab, sie trösten ein. Er führt mich, er nimmt mich bei meiner Hand und führt mich durch diese Zeiten hindurch. Und meistens, wenn man rückblickt und schaut, sieht man, aha, gerade diese schwierigen Zeiten haben mich besonders nahe zu Gott gebracht, haben mich besonders geholfen, haben mich besonders auch auf andere Menschen ausrichten lassen. Ich hatte plötzlich da Geschwister in der Gemeinde, die Familie, die mir plötzlich lieber geworden ist, weil ich eben nicht mehr auf mich alles verlassen konnte. Also Gott führt. Und sein Ziel ist das, was im Westminster Katechismus gesagt wird, und zwar Westminster Katechismus, ein Katechismus zeigt auf, so die groben Glaubenslehren haben wir auf unserer Homepage, habt ihr vielleicht mittlerweile auch schon bemerkt. Dort heißt es in der ersten Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Was ist das Ziel von dir? Und die Antwort ist, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihn zu erfreuen. Was für eine unglaubliche Aussage. Wir erfreuen uns immer wieder an gewissen Dingen. Wir freuen uns heute an die Feier, können etwas Gutes essen gehen, wir freuen uns an einem schönen Auto, an die Wiesen, an die Blumen, an den Partner, die Partnerin. Wir freuen uns immer wieder, diese Freude, irgendwann geht sie wieder ein bisschen zurück. Es ist ein bisschen ein Hoch und ein Runter. Aber es gibt nichts Größeres, Schöneres, Herrlicheres als Gott. Es ist die größte Herrlichkeit, die überhaupt existiert. Alles Schöne, was wir hier sehen, ist nur ein kleiner Abglanz von dem, was Gott eigentlich ist. Und jetzt ist das Ziel von uns Menschen, dass wir ihn in alle Ewigkeit verherrlichen dürfen und uns an ihm erfreuen dürfen. Das heißt, der Himmel, er wird nie langweilig sein. Der Himmel ist nicht ein Ort, der so schön ist, wegen der Natur und alles, was dort ist. Deswegen ist es der Himmel, sondern der Himmel ist der Himmel, weil Gott dort ist. Und nichts Höheres und Größeres und Schöneres wir überhaupt je sehen können. Es ist Gott, das ist das höchste Ziel. Ihn zu verherrlichen, sich für immer an ihn zu erfreuen. Und es heißt hier in den Sprüche 3, Vers 6, so wird er dich recht führen, auch wenn der Weg manchmal hoch und runter geht, nicht immer einfach ist. Sein Ziel ist es, dich in die ewige Herrlichkeit zu bringen. Und wenn das bedeutet, manchmal auch durch schwierige Situationen durchzugehen, dass wir eben unser Vertrauen nicht auf uns setzen, sondern auf ihn, dann wird er das tun in seiner Liebe, damit er dich in die ewige Herrlichkeit führen kann. Das Buch der Sprüche, Kapitel 3, zeigt uns auf, was für Ziele Gott mit uns hat. Mit diesen Zielen möchte ich dann schließen. Ich gehe nur ein paar durch. Das Endziel ist die ewige Herrlichkeit. Aber schon bereits hier auf dieser Welt gibt es Ziele, die Gott hat, wie er uns führt, wie er uns recht führt. Es heißt hier beispielsweise Kapitel 3, Vers 1, mein Sohn, vergiss nicht die Weisung und dein Herz behalte meine Gebote, denn sie werden dir langes Leben bringen und gute Jahre und Frieden. Und man hat immer den Eindruck, ja, wenn ich Gott nachfolge, das ist schwierig und eben man wird ausgelacht. Und manchmal kommt das vor. Aber letzten Endes, ich kann die Diesseits hier so unglaublich genießen, wenn ich verstehe, ich muss es nicht in meinen Händen an mich reißen, behalten. Ich muss nicht weiß ich was erreichen hier auf dieser Welt. Mein Herz wird nie erfüllt. Ich weiß, mein Ziel ist ewige Herrlichkeit. Und so kann ich hier mit vielem oder auch mit wenigem zufrieden sein. Ich habe ein langes und gutes Leben in Frieden. Das heißt nicht, ich muss Millionär werden, das ist auch schön. Aber es heißt, egal wie viel ich habe Frieden, ich habe ein langes Leben, ich habe gute Jahre, friedvolle Jahre. Das ist so viel mehr wert als weiß ich was für materiellen Gewinn. Es heißt in Vers 7, dünk dich nicht weise zu sein, fürchte den Herrn, weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Du wirst gestärkt, wenn du dich auf Gott ausrichtest. Du bekommst eine Freude, dass man nicht einfach vergleichen kann mit irgendetwas anderem. Es gibt solche Momente in meinem Leben, habe ich nicht immer, wo ich einfach so ruhig und gelassen sein kann. Gestern war das nicht so, Abschluss alles und Kochen und eine Sache. Aber vor etwa ein, zwei Wochen. Immer wieder gibt es solche Momente, wo ich einfach ruhig sein kann und sage, Herr, es ist so schön, dich zu kennen, zu wissen, dass ich dich eines Tages sehen kann. Ich habe so viel erreichen dürfen, einiges, was ich wollte, konnte ich noch nicht erreichen, vielleicht kommt das mal, aber das spielt letztendlich keine Rolle. Ich darf Gott haben. Heilsam leben, inneren Frieden, innere Freude. Es heißt dann hier auch in Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit deinen Erstlingen, all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kelter von Wein überlaufen. Ich darf als Christ großzügig sein, ich kann mein Geld weitergeben und erlebe, wie Gott mich versorgt. Und zwar manchmal extrem versorgt. Ich habe regelmäßig erlebt, dass wenn ich zum Beispiel jemand Geld gebe, zum Beispiel habe ich jemand den Flug mal gezahlt, Familie hatte nicht so viel Geld. Ich habe den gleichen Betrag auf unterschiedliche Art und Weise wieder zurückbekommen. Oder ich bekomme plötzlich Stellvertretungen, die ich vorher nicht auf dem Radar hatte. Ich erlebe das wirklich seit etwa 10 Jahren, oder 15 Jahren, seit ich mich entschieden habe, ich möchte wirklich großzügig sein, spenden. Wir haben das in der Kleingruppe auch betrachtet, wie Gott da einen immer wieder versorgt. Und plötzlich hat man Geld auf dem Konto, wo man nicht genau weiß, wie ist das jetzt genau entstanden. Es heißt hier dann noch, mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht, sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist, denn wenn der Herr liebt, dann weist er zurecht und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Gott korrigiert dich, wenn du plötzlich auf irgendwelche Wege gehen möchtest, die nicht gut sind. Und es heißt hier, das macht er aus Liebe. Das macht er aus Liebe. Und letztendlich Vers 21, mein Sohn, verlass sie nicht aus deinen Augen, die Gebote, bewahre sie mit Umsicht und Klugheit. Das wird dein Leben sein für dein Herz und ein Schmuck für deinen Hals. Dann wirst du sicher wandeln auf deinen Wegen, sodass dein Fuß sich nicht stoßen wird. Legst du dich hin, so wirst du dich nicht fürchten. Und liegst du, so wirst du süß schlafen. In eurem Alter habe ich meistens sehr süß schlafen können. Manchmal bei den Abschlussprüfungen habe ich festgestellt, das kann manchmal herausfordernd sein, schlaflose Nächte, das gibt es. Aber wenn man älter wird, irgendwie die Sorgen werden manchmal größer, man erlebt mehr, man hat viele Unklarheiten, dann ist das Schlaf manchmal nicht immer so süß. Und ich habe ab und zu Leute, die auf mich zukommen und sagen, wie kann ich wieder ruhig schlafen? Und hier heißt es, legst du dich hin, so wirst du dich nicht fürchten, und liegst du, so wirst du süß schlafen. Fürchte dich nicht vor plötzlichem Schrecken. Was kann einem Christen wirklich passieren? Wir sind in Gottes Händen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Man stirbt, ewige Herrlichkeit. Es gibt nichts mehr wirklich Tragisches, was uns überrollen kann. Wir gehen nicht mehr Richtung Verdammnis, wir gehen Richtung ewige Herrlichkeit. Das ist die größte Freude, die wir überhaupt haben dürfen. Und so möchte ich euch ermutigen auf eurem Weg, der noch hoffentlich lang und sehr schön ist, bis 95, bis 105, dass ihr wirklich einen super Beruf lernen könnt, dass ihr mal irgendwann einen Partner, eine Partnerin für das Leben finden dürft, dass ihr die Wünsche, die ihr habt, dass die erfüllt werden dürfen, aber vor allem, dass ihr mit Jesus Christus unterwegs sein dürft. Und dass diese beiden Verse, die ihr gewählt habt, Wahrheit für euch werden kann, dass ihr das erleben dürft. Gedenket an ihn auf all euren Wegen, so wird er euch recht führen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir für diesen Abschlussgottesdienst, den wir zusammen erleben dürfen. Ich danke dir, ja, für Amelie, für Asad, für Gabriele. Ich danke dir für diese 3 Jahre, die sie bei uns hier in der FEG waren, den Unterricht besuchten. Und Herr, ich möchte dich besonders für sie bitten, Jesus, dass du sie bewahrst, behütest, dass du ihnen Gelingen schenkst, dass das, was sie sich wünschen für ihr Leben, ja, dass du das auch erfüllen kannst. Aber dass sie vor allem, dass sie dich an erster Stelle haben. Wir bitten um Bewahrung, wir bitten um Segen über ihr Leben. Aber auch für uns, Herr, für alle, die da sind, Herr, schenke deinen Segen. Wir brauchen dich, Herr. Amen.